Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Slodi Svetkovia, also Diebe und Zeugen. Da geht es eher um das Thema, was Daniela gerade angesprochen hat, um Leben im Ausland als Migrant und Suche nach Glück sozusagen, kombiniert mit Beziehungsgeschichten und die Frage, was zählt, was ist wichtig. Und jetzt unser neues Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist, Bilder aus dem Leben von M. Am Anfang möchte ich jedoch eine ziemlich elementare, banale Frage an Svetlana stellen. Svetlana, warum schreibst du?
Also noch einmal guten Tag, ich freue mich, dass Sie da sind. Und zu der Frage, es ist eine der häufigsten Fragen, die eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller bekommt. Aber ich glaube, es ist auch die Frage, die vielleicht am schwierigsten zu beantworten ist, weil die Motivation unseres Handels sehr oft sehr unklar ist. Und ich konnte diese Frage auch nie wirklich beantworten und ich habe immer gesagt, ich weiß es eigentlich nicht. Aber ich habe einmal mit meinem Mann darüber gesprochen und er hat es für mich formuliert, also eine Hypothese formuliert. Und ich glaube, das kann schon sein, dass es stimmt. Und nämlich, ich bin eher introvertiert, also ich bin nicht eine, die viel spricht. Wenn ich in einer Gruppe bin, dann höre ich lieber zu, als dass ich selbst etwas erzähle. Aber ich glaube, ich habe auch so einen Druck zu kommunizieren. Also ich will mit Menschen in Verbindung sein, nur ist das durch das Sprechen schwierig. Und deswegen habe ich das Schreiben für mich gefunden. Es ist eine Art der Kommunikation, die für mich irgendwie natürlicher ist. Also es ist eine Möglichkeit, nicht zu sprechen, also schweigen zu können und doch mit anderen Menschen irgendwie in Verbindung zu sein.
Danke. Der Titel des Buches klingt sehr beschaulich. Bilder aus dem Leben von M, was für Marisia steht. Eigentlich geht es aber in dem Buch um Leben und Tod. Leben oder Tod, Leben und Tod. Keine Angst, kein Bond, kein James Bond, sondern eher im Sinne von Paul Auster, Ogie Wrens Weihnachtsgeschichte. Dieses Buch, oder vielleicht kennen Sie auch den Film Smoke, dieses Buch reflektiert auch das, was Svetlana gerade gesagt hat. Es geht um Beobachtungen, es geht um Wahrnehmung, es geht um Sachen, denen wir uns nicht entziehen können. Von Leben und Tod sind wir alle betroffen, aber ich möchte Svetlana bitten, nochmal genauer den Inhalt des Buches zu beschreiben.
Also der Inhalt des Buches ist relativ einfach. Die Hauptdarstellerin ist eine junge Frau, die in Wien gewohnt hat und am Ende dieses Buches zurück in ihr Heimatland, also zurück in die Slowakei kommt. Es ist eine junge Frau, die schon in meinem vorigen Buch da war. Also es ist eine Darstellerin, die ich ausgeborgt habe, sozusagen aus dem vorigen Buch. Genau, und die kehrt zurück in die Slowakei, wo ihre Mutter lebt und sie erfährt, dass ihre Mutter am Sterben liegt, dass sie im Krankenhaus ist und im Laufe der Geschichte auch tatsächlich stirbt. Also einerseits geht es um Verabschiedung von der Mutter und andererseits geht es darum, dass diese junge Frau ihr eigenes Leben aufbaut, tatsächlich in dem Heimatland.
Wir lesen ein Stück, das ist eigentlich schon in der Mitte des Buches. Das Kapitel heißt Finale. Wir sind noch nicht am Ende. Svetlana liest ein Stück, dann lese ich diesen Abschnitt auf Deutsch.
Also ich werde jetzt nur ein paar Sätze auf Slowakisch lesen, nur damit Sie hören, wie die Melodie der Sprache klingt. A ja som to samozrejme vedela. Nikto mi neklamal, nikto mi nič nezatajoval. A pán doktor mi to pri pohovore na chodbe jasne povedal. A nebola som slepá. Videla som mamu a mám predsa svoj rozum. Avšak napriek tomu všetkému som bola v to nedeľné ráno zaskočená ako to, že mali moje číslo na mobil.
Es ist die Situation, wenn als die Mutter stirbt und Marisia erfährt die Nachricht. Sie wird am Sonntag früh angerufen. So, jetzt. Ich wusste natürlich, mich hatte niemand an der Nase herumgeführt. Niemand hatte mir etwas vor mir verborgen und der Doktor hatte es mir in jenem Gespräch auf dem Flur klar gesagt. Und ich war nicht blind, ich sah Mama und habe schließlich noch meinen Verstand. Trotz all dem fühlte ich mich an jenem Sonntagmorgen überrumpelt. Wie konnten die nur meine Handynummer haben? Obwohl ich mein Handy immer sorgfältig bei mir trug, falls sie anrufen sollten, so überraschte es mich, als sie schließlich wirklich anriefen. Zum Glück hatte ich auf meinem österreichischen Handy noch Guthaben. Sie versuchten es also einige Male über Mamas Festnetz. Das Telefon klingelte hinter der verschlossenen Schlafzimmertür. Dann riefen sie mich auf meinem Handy an. Es klingelte an jenem Sonntag morgens vor 7 Uhr. Das Klingeln weckte mich auf. Ich war noch schlaftrunken. Wer nervt mich denn da am Sonntagmorgen? Mich rief sonst kaum jemand an. Manchmal ein kurzer Anruf von der Arbeit, ob ich am Dienstag länger bleiben kann, weil vor dem Elternabend noch geputzt werden musste. Oder Janut schickte mir eine SMS. Doch seitdem Janut ausgezogen war, brauchte ich das Handy kaum noch. Nach dem ersten Klingeln brach ich das Gespräch sogar ab. Das musste ein Irrtum sein. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Doch als es das zweite Mal klingelte, schaute ich aufs Display und ich sah eine unbekannte Festnetznummer aus Bratislava und da wusste ich es wohl schon. Ich erschrak nicht, mein Herz fing auch nicht an, laut zu pochen. Alles geschah viel zu schnell. Schließlich war ich erst vor einem Moment aufgewacht und wusste zunächst gar nicht, wo ich war. Als ich jedoch auf dem Display permanent diese Nummer aus Bratislava blinken sah, wurde es mir, denke ich, klar. Es gab sonst niemanden in Bratislava, der mich anrufen würde. Und als ich abhob, brabbelte der Arzt den Satz, welcher der Doktor dieser Station schon so gut eingeübt hatte. Es tut mir sehr leid, ich muss Ihnen mitteilen. Wie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wenn man die Polizei in der Stadt außerhalb der Sprechzeiten anruft. Es tut uns leid, wir sind zu unseren Sprechzeiten wieder für Sie da. Rufen Sie bitte zwischen 8 und 16 Uhr an. Und das ist alles. Mehr gibt es nicht. Und wenn man nicht auflegt, wird die Ansage noch einmal wiederholt. Mehr Informationen gibt es nicht. Und als der Arzt es damals sagte, sie ist heute Morgen gestorben, aufrichtiges Beileid, fragte ich die dümmste aller möglichen Fragen. Woran ist sie denn gestorben? So eine unsinnige Frage stellte ich dem Arzt. Es war das Erste, was mir einfiel. Ich konnte mir den Mechanismus des Todes nicht vorstellen. Bekam sie einen Anfall, begann Blut zu spucken, hatte Krämpfe? Wie war es geschehen? Was war die Ursache? Dieses Mal hatte ich den Arzt überrumpelt. Dieses Mal war es mir gelungen, einen Professionellen zu überrumpeln. Was soll denn das, dachte er wohl. Sie lag doch 3 Monate hier. Was stellen Sie für Fragen? Natürlich sagte er es nicht so, doch ich hörte, dass er es dachte. Ich weiß nicht, welche Fragen dieser Arzt gewohnt war, wonach die Verwandten in solch einem Moment fragen. Er machte das nicht zum ersten Mal und er musste es ja schon erlebt haben, dass jemand kompletten Blödsinn fragte. Was Leute eben in solch einem Moment sagen. Danke für die Information, das ist aber schade und was soll ich nun machen? Ich weiß nicht, was er mir damals geantwortet hat. In jenem Moment, als ich merkte, wie unangebracht diese Frage war. Es kann gut sein, dass ich mich letztendlich auch gleich dafür entschuldigt habe und dann vielleicht die Formalitäten. Kommen Sie auf die Station, bitte unterschreiben und alles mitnehmen. Wir haben für Sie auch den Arztbrief fertig. So, das ist eine der dramatischen Situationen, obwohl Sie auch merken, es ist immer ein Stück Banalität, ein Stück Humor, ein Stück die andere Seite dabei. In diesem Buch kommen wir ums Sterben und ums Leben nicht drumherum. Ich denke, keiner kommt von uns ums Leben oder Sterben herum, so wie wir hier sitzen. Wir können dem nicht ausweichen und Sie können dem in diesem Buch nicht ausweichen. Sie können aber dem Leben auch nicht ausweichen. Das wird genauso dominant beschrieben. Ich habe mich beim Lesen und beim Übersetzen, man ist ja beim Übersetzen ziemlich gezwungen, genau zu lesen. Und man hat wirklich den Vorteil, sehr viel darüber nachzudenken, wie wird der Tod in der Gesellschaft, wie wird er von uns, von mir persönlich nach wahrgenommen? Und das wäre jetzt meine Frage an Svetlana, wie empfindest du das? Wie sind deine Beobachtungen und Erfahrungen? Denn ich gehe davon aus, dass du dich damit auseinandergesetzt hast.
Also ich glaube, wir wissen alle, dass es den meisten Menschen nicht angenehm ist, über das Sterben und über Tod nachzudenken. Es ist etwas, was den meisten Menschen Angst macht. Und ich glaube, das macht uns Angst, weil der Tod wirklich unbekannt ist. Also es ist auch aus der Psychologie bekannt, dass unsere Unsicherheit sinkt, wenn wir wissen, was passiert. Wenn man weiß, dass auch etwas sehr Schlimmes und Schmerzhaftes und Unangenehmes passiert, aber wenn man es weiß, wenn man es in Worte fassen kann, wenn man das beschreiben kann, dann kann man sich darauf auch vorbereiten, man kann es besser ertragen. Aber der Tod ist etwas, was wir nicht kennen, was wir nicht in Worte, also wir können ja nicht wissen, oder wir wissen es nicht, was nachher passiert, wir können es nicht in Worte fassen. Wir können uns darauf deswegen auch nicht vorbereiten. Also ich glaube, das ist das Unbekannte, was uns Angst macht. Und es ist wahrscheinlich auch das Endgültige, was uns Angst macht. Also der Tod ist ja für immer. Man wird da nachher nicht mehr wach. Und die Kombination von dem Unbekannten und dem Endgültigen ist etwas, was für uns als Menschen sehr schwer zu ertragen ist. Und deswegen deswegen glaube ich, dass die meisten Leute das Denken über den Tod vermeiden.
Wie angekündigt, handelt das Buch nicht nur vom Tod. Ich möchte Ihnen noch ein paar andere Themen vorstellen. Es geht auch um Wachstum, es geht um Bewegung. Zum Beispiel haben wir ein Kapitel über Marathon, Langstreckenmarathon oder harte Marathons. Ich lese Ihnen etwas aus dem Kapitel Wachsen vor. Hier geht es darum, die Hauptdarstellerin ist jetzt in einer Beziehung zu einem jungen Mann, der Otto heißt. Sie wird in die Familie mit einbezogen. Das heißt, es wächst dort eine neue Beziehung, neues Leben in neuen Zusammenhängen, die ja auch so ihre, das bringt auch seine Kuriositäten mit sich. So, wachsen. Im Gegensatz zu mir kommt Otto aus einer großen Familie. Er hat 4 Geschwister, einen Bruder und 3 Schwestern. Meine Eltern waren beide Einzelkinder, doch sowohl Ottos Mutter als auch sein Vater haben beide mehrere Brüder und Schwestern. In Ottos Familie werden enge Beziehungen gepflegt. Als wir den Heiligabend bei Ottos Eltern verbrachten, waren wir dort insgesamt 17 Leute. Otto ist der Jüngste unter den Geschwistern und alle haben schon Kinder. Der inzwischen 3-jährige Matusch, der Sohn von Ottos Schwester Emma, war damals noch nicht auf der Welt. Während wir das Abendessen vorbereiteten und den Tisch deckten, riefen seine Cousins und Cousinen an und wünschten schöne Feiertage. Frohe Weihnachten, sagten sie, und wir telefonieren zu Neujahr noch einmal. In Ottos Familie glaubt man, dass man nichts vorab wünschen darf, weil das Unglück bringt. Dem Aberglauben zufolge erlebt der Gratulant dann die Feiertage nicht mehr. Man darf also niemals im Voraus gratulieren. Meine Mama wiederum glaubte, dass man den Müll nicht nach 12 Uhr aus dem Haus tragen darf, weil man dann Pech hat. Als ob zusammen mit dem Müll auch das Glück aus dem Haus getragen wird, doch das geschieht nur, wenn die Abfälle am Nachmittag hinausgetragen werden. Manchmal stand ein Müllsack bei der Tür, fertig zum Hinaustragen. Wenn ich zufällig gerade aus dem Haus ging, bot ich an, den Abfall die Treppen hinunterzutragen und zum Müllcontainer mitzunehmen. Mama schaute jedoch oft auf die Uhr und sagte, ach, lass das lieber, es ist schon 2. Geh du nur, ich nehme den Abfall morgen mit, wenn ich ins Geschäft gehe. In Ottos Familie wurde zu den Feierlichkeiten auch weder Fisch noch Geflügel gegessen. Wenn man feiert, darf man nichts essen, das wegschwimmen oder wegfliegen und somit das Familienglück mitnehmen könnte. Ähnlich wie bei uns zu Hause geglaubt wurde, dass man beim Weggehen aus dem Haus nicht 2-mal die Türschwelle des Hauses überschreiten durfte. Warte, komm nicht mehr zurück ins Haus, rief mir Mama zu, wenn ich manchmal erst draußen bemerkt hatte, dass es regnete und noch einmal zurückkehren und einen Regenschirm holen wollte. Bleib, wo du bist, sagt sie mir. Wo er ist? Und sag mir, wo er ist, ich gebe ihn dir, rief Mama und lief in mein Zimmer, um den Regenschirm zu suchen, denn sonst würde ich den ganzen Tag Pech haben. Mitunter dachte ich darüber nach, was das ist, das Pech, und wie sich das Pech vom Unglück unterschied. Welcher Umfang sogenannten Pechs bereits in die Kategorie Unglück fiel. Einige Aspekte des Aberglaubens bezogen sich eher auf das Pech. Wer zweimal die Schwelle des Hauses überschritt, konnte dann im Trolleybus vom Kontrolleur erwischt werden. Ich zum Beispiel kaufte mir keine Monatskarte, denn von unserem Haus im Eigenheimviertel konnte man sowohl zur Schule als auch zu Mamas Geschäft zu Fuß gehen und ich ging selten irgendwo anders hin. Mama gab mir zwar jeden Monat Geld fürs Mittagessen in der Schule und auch für die Monatskarte, doch ich kaufte oft gar keine Monatskarte und behielt das Geld für mich. Auch zum Mittagessen ging ich später nicht mehr in die Schulküche, sondern kaufte mir im Lebensmittelgeschäft Baguettes. Irgendwann während der Oberschulzeit hörte ich auf, Fleisch zu essen, obwohl Mama damit nie einverstanden war und mich dann daran erinnerte, dass ich in meiner Kindheit einen Mangel an roten Blutkörperchen hatte. Ich jedoch lehnte es ab, irgendetwas zu essen, das Augen hatte. Und in unserer Schulküche gab es als fleischloses Essen eben nur Germknödel und manchmal gebackenen Käse. Deshalb kaufte ich mir lieber ein Baguette mit Käse und statt mit dem Trolleybus zu fahren, ging ich überall hin zu Fuß. Aber manchmal, besonders bei schlechtem Wetter, fuhr ich die zwei Haltestellen von unserem Haus zur Schule mit dem Trolleybus. Vor allem, wenn ich den Bus gerade zur Haltestelle kommen sah, an der ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule vorbeilief. Wenn es gerade regnete, stieg ich manchmal in den Bus ein und fuhr die zwei Haltestellen schwarz. Und wenn ich an solch einem Morgen auch noch zurückgehen würde, um einen Regenschirm zu holen, dann könnte es passieren, dass mich ein Kontrolleur im Trolleybus erwischt. Das wäre das sogenannte Pech, eine kleine Unannehmlichkeit, die einem für eine gewisse Zeit die Laune verderbt. Es wäre allerdings keine Katastrophe, kein Unglück. So, die Handlung dieses Buches insgesamt ist nicht spektakulär. Wie gesagt, kein James Bond. Bis auf das letzte Kapitel gibt es keine gravierenden, unerwarteten Überraschungen. Es gibt keine Skandale, keine Schlagzeilen, keine schockierenden Tatsachen. Ich empfinde das Buch aber auf andere Weise dramatisch und sehr intensiv. Es beschreibt, analysiert und reflektiert viele, unglaublich viele, ganz einfache und alltägliche Abläufe so präzise. Es benennt Dinge, die wir vielleicht ahnen, die wir aber noch nie genannt oder benannt haben, die wir vielleicht so noch nicht wahrgenommen haben. Ich möchte dazu noch ein Beispiel bringen. Und zwar geht es darum, dass Svetlana beschreibt, dass man ein Erlebnis eigentlich nur richtig wahrnimmt, dass es wirklich zur Realität ist, wird, wenn man es jemandem erzählt. Es geht zum Ende des Buches um eine Sache. Sie bekommt einen Brief von einem Stiefbruder, den sie noch nicht gekannt hat, von dem sie noch nichts wusste. Und sie druckst herum, sie wusste noch nicht, was das Einschreiben auf der Post bringt, ob es vielleicht eine Mahnung ist, eine nachgereichte Rechnung, irgendetwas. Sie erwartete etwas komplett Unangenehmes und bekam diesen überraschenden Brief. Und sie hadert dann mit sich, sie versucht, ihren Freund und Partner anzurufen. Es klappt nicht. Und da wird ihr vor allem auch bewusst, was das für ein elementares Ding ist, dass manche Sachen wirklich erst wirklich sind, wenn ich sie jemandem erzähle. Ganz oft kann ich es nicht abwarten, Otto etwas zu erzählen. Nicht, damit Otto es erfährt, sondern weil sich dann das Ereignis, von dem ich gerade erfahren habe, wirklich zutragen kann. Eine von Ottos Hauptrollen in meinem Leben ist es, der Blitzableiter für alle meine Ereignisse zu sein. Jetzt zum Beispiel komme ich von der Post und weiß, dass der Weg im Schnellschritt nicht einmal eine Viertelstunde dauern wird. Ich bin sicher, dass Otto inzwischen schon zu Hause ist. Es ist also sinnlos, ihn anzurufen. Es gibt Leute, die in solch einer Situation definitiv nicht anrufen würden. Manche Leute gehen mit dem Telefonieren sparsam um, denn sie wissen, dass es Geld kostet. Deshalb überlegen sie sorgfältig, ob und wann sie telefonieren. Meine Mama war eine von denen, die sagen würde, du hast kein Geld zu verschenken, warum gibst du es sinnlos fürs Telefon aus? Du bist doch in 10 Minuten zu Hause. Wozu telefonierst du jetzt? Doch ich komme mit einem Brief von der Post, in dem ich erfahren habe, dass ich einen Stiefbruder habe. Und obwohl ich mein ganzes Leben lang nichts von ihm wusste, kann ich nun nicht noch 10 Minuten warten. Das war erstmal, waren ein paar Beispiele aus dem Buch. Ich würde gern noch von Svetlana wissen, wie sind die Reaktionen der Leser auf dieses Buch gewesen? Was hat dieses Buch bei den Lesern ausgewirkt? Und dann können wir darin übergehen. Vielleicht haben Sie noch Fragen. So.
Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass die meisten Reaktionen positiv waren. Es gab aber auch Leserinnen und Leser, die von dem Buch ein bisschen irritiert waren, die mich auch angeschrieben haben, auch in persönlichen Nachrichten, und gesagt haben, es hat sie irgendwie irritiert. Und zwar, wenn man über den Tod eines Elternteils schreibt oder liest, dann erwartet man vielleicht so mehr Emotionen. Man würde erwarten, dass die Tochter, die Marisia, vielleicht mehr weint, mehr zeigt, dass sie unglücklich ist und wie sie unglücklich ist. Und von dem gibt es in dem Buch relativ wenig. Also von Weinen habe ich, glaube ich, gar nicht geschrieben. Die zeigt auch sehr wenig ihren Trauer, oder mindestens so, wie wir uns das vorstellen, dass man den Trauer zeigen soll. So zeigt sie es relativ wenig. Ich glaube, sie zeigt ihren Trauer, also sie ist tatsächlich sehr traurig, und ich glaube, sie zeigt ihren Trauer eben darüber, dass sie sich mit diesen banalen, alltäglichen Kleinigkeiten im größten Detail beschäftigt. Also ich glaube, das Buch zeigt sehr viel Detail aus dem Alltag, und das ist eine Strategie, wie die Tochter, die Marisia, ihren Trauer bewältigt. Aber ich glaube, das ist manchen Leserinnen und Lesern entgangen, und sie haben gemeint, sie ist gefühllos, weil sie nicht traurig genug ist. Und das Zweite, was manche Leserinnen gesagt haben, war, dass sie oberflächlich ist, dass sie nicht tief genug über Themen des Lebens und des Todes nachdenkt, dass sie am Sterbebett ihres Mutters sitzt und nur darüber nachdenkt, was sie kocht und was sie backt und welche Pflanzen sie pflanzt. Und ich glaube, das geht wieder in dieselbe Richtung, dass es ihre Strategie ist, um mit dieser sehr schwierigen Situation zurechtzukommen.
Ja, sie geht einfach schwimmen. Ihre Mutter liegt im Sterben und sie geht schwimmen. Und es tut ihr gut und es hilft. So, haben Sie Fragen? Ich möchte jetzt einfach das noch ein bisschen offen halten. Ja?
Es ist keine Frage. Ich will nur mich anschließen, da jetzt viel über den Tod geredet wurde. Mich hat fasziniert, wie Marisia, wo die Mutter gestorben ist, noch irgendwie diese Momente halten will. Sie kommt ins Krankenhaus, will sich bedanken bei den Schwestern, ja, sie bringt Blumen und so weiter. Aber plötzlich will keiner mehr nichts hören von der Mutter. Das Rhythmus, das Tempo im Krankenhaus läuft so schnell, also sie ist praktisch dort nicht willkommen. Und wie schnell so ein Tod kommt und wie schnell alles endet, und Marisia kapiert das auch ziemlich schnell, das hat mich fasziniert. Es ist kein gefühlsloses Buch, es ist ein tief gefühlvolles Buch.
So, bitteschön. Jemand? Keine? Ansonsten können wir noch ein Stück weiter vorlesen. Ja? Nein, oh nein. Okay, 2 Minuten. Ja. Dann erzähle ich einfach noch. Also mir ist es so gegangen, ich werde meine Balkonpflanzen dieses Jahr anders anschauen. Weil zum Beispiel einmal ganz genau beschrieben wird, einfach in Zusammenhang mit Familien, auch Beziehungen. Es wird komplett im Detail beschrieben, wie der Balkon bepflanzt wird, warum welche Setzlinge ausgewählt werden und welche Setzlinge ja betrauert werden, die es nicht schaffen werden, warum die Nachbarin sauer ist und so weiter. Und mich hat das nicht losgelassen. Also mir ging es so, dass es eigentlich, die Emotionen, die werden nicht beschrieben, die kommen bei uns. Das wird eigentlich provoziert. Also selbst wenn Sie das Buch nach 2 Kapiteln weglegen, verspreche ich Ihnen, Sie werden wahrscheinlich einige Sachen einfach nicht vergessen. Und die werden Ihnen nachhängen. Und in dem Sinne sage ich Danke an alle, die hier zugehört haben. Und vielleicht haben Sie das Vergnügen, dann das Buch zu lesen. Okay, vielen Dank.
Dankeschön.
Okay, sollen wir dann? Ja. Ich fange einfach an. Ich stelle einfach. Sie fangen die Sie reden kurz nach.
Genau,
alles klar. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorstellung und zum kleinen Gespräch über das Buch Georgische Schrift und Typografie, das im letzten Dezember im Buske Verlag in Hamburg erschienen ist. Ich darf begrüßen zu meiner Linken Aka Morchiladze aus Georgien, der 2 Texte in diesem Buch verfasst hat, und Herrn Michael Hechinger vom Buske Verlag in Hamburg. Genau, und ich darf jetzt zum Anfang kurz Herrn Hechinger das Wort.
Ja, ich möchte Ihnen kurz zu Beginn erklären, um welches Buch geht es, warum gibt es dieses Buch. Sie haben sicherlich gesehen, hier gibt es ja das Roll-up mit dem Motto des diesjährigen Gastlandauftritts von Georgien, Georgia, Made by Characters. Dieses Motto ist Ihnen sicherlich ab und an schon aufgefallen, wenn Sie sich für georgische Literatur, für den georgischen Gastauftritt in Frankfurt interessieren. Und dieses Motto ist wunderbar zweideutig. Zum einen weist es darauf hin, auf das Alphabet, auf das georgische Alphabet, auf die Schrift, die einzigartig ist. Es gibt für die georgische Sprache ein eigenes Alphabet.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.